Schwarz hören.
Ich konnte mich nicht beherrschen, lieber Pierre.
Warum?
Nachdem ich dich neulich auf der Bühne gesehen habe, als Chauffeur in Miss Daisy und ihr Chauffeur, habe ich gedacht, jetzt endlich muss es sein. Ich werde mich bei ihm melden und werde sagen, wir wollen einen Podcast Schwarz hören machen. Und er wird hoffentlich Ja sagen. Und was hat er gemacht? Er hat Ja gesagt.
Naja, bei Schwarz springe ich immer an.
Naja, wir kennen uns schon Jahrzehnte, aber ja nicht wirklich gut, ne? Wir wussten immer voneinander.
Ja, klar,
ich wusste vor allem von dir.
Begegnet sich bei dem einen oder anderen Event und findet sich auch sympathisch. Man schwebt in derselben Blase.
Ja, ich habe gedacht, jetzt spreche ich ihn an, weil mir das auch so wahnsinnig gut gefallen hat, was ihr drei, Ute Lubosch,
Matthias
Freihof und ein gewisser Pierre Sanusi Bliss,
der es auch inszeniert hat
und auf der Bühne brilliert. Also abgesehen davon, dass es ein gutes Stück ist, kann man so sagen, oder?
Richtig, das ist in dem Falle wirklich ein schönes Stück, weil ganz oft werden Filme zu Theaterstücken gemacht, wie Ziemlich beste Freunde oder sowas, und die Theaterstücke hauen dann dramaturgisch mitunter nicht mehr so hin. Dies aber zuerst das Theaterstück war und dann später der Film draus gemacht wurde, der, glaube ich, sogar 4 Oscars kassiert hat, merkt man das dem Stück an. Das Stück ist toll. Und ist halt wirklich für 3 Vollblut-Schauspieler geschrieben. Und
da könnt ihr auch so richtig die Sau rauslassen, oder?
Absolut.
Das war richtig toll. Ansonsten kennt man den Mann ja viel aus dem Fernsehen. Ganz lange hast du in der Alte gespielt.
Knapp 20 Jahre.
Wo gibt's das noch? Das ist kaum noch möglich heutzutage, ne? So lange? In ein und derselben Serie?
Naja, das ist die Frage, wie lange diese Serien laufen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was länger läuft als der Alte. Und wahrscheinlich wäre ich noch dabei, wenn sie mich vor 10 Jahren nicht rausgeschmissen
hätten. Ja, Mensch, das war für dich ja völlig überraschend, ne?
Na, für meinen Kollegen und mich.
Ja.
Da war ja auch noch Markus Böttcher dabei.
Ja.
Ja, das war ein bisschen unangenehm. Umbesetzt werden gehört zum Berufsbild des Schauspielers. Das ist nicht das Problem gewesen. Nur so aus der kalten, und wir sind ja mit einer Lüge nach München geflogen im Urlaub, dass uns da die ZDF-Redaktion Akteure wären neue zuständig für uns, die wollen uns mal kennenlernen, weil sie da in München sämtliche Sets besuchen, an denen das ZDF dreht, und man kommt wie auf eine Kindergeburtstagsparty und dann hängt da aber ein Strick von der Decke und ein Stuhl steht drunter. Das war schon sehr, sehr unangenehm und sehr auch menschenunwürdig. Also egal in welchem Job, sowas lässt man ungern mit sich machen.
Naja, in meinem Beruf gibt's das ja auch. Also da bist du dann auch auf einmal weg vom Fenster.
Natürlich.
Wahrscheinlich muss man mehr oder weniger damit leben. Und je älter ich werde, desto demütiger werde ich und sage, ey, du durftest das so und so lange machen, bei allem, was
natürlich,
da an drumherum blöd war.
Ich sitze ja auch nie auf dem Sofa und nehme jetzt übel seit 10 Jahren
gar keine
oder
Zeit,
sowas.
Ne?
Nein. Ich habe es auch verarbeitet dann tatsächlich in meiner Biografie, steht ja auch drin. Also der Titel, den Rest habe ich verdrängt, hat dann tatsächlich damit zu tun, dass ich das auch, was ich da reingeschrieben habe, verarbeitet habe. Und damals war eigentlich nur das Problem, da war ich aber loyal und habe nicht drüber geredet, dass ich schriftlich von Bellut habe, vom damaligen ZDF-Intendanten, dass das nicht passiert, was dann passierte. Und nachweislich, als er mir diesen Brief geschrieben hat, weil ich ihn angesprochen habe, dass die Rolle immer kleiner wird, irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht und finde keinen Ansprechpartner in der Produktion, hat er mir geschrieben, nein, ich würde Gespenster sehen, niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten, so in etwa. Und nachweislich ist zu dieser Zeit schon nach meinem Nachfolger gesucht worden. Und das fand ich einfach fuffelig.
Ja.
Und so ein paar Sachen, wo ich dann denke, das kann man ruhig mal öffentlich machen, wie auch mit uns Schauspielern umgegangen wird. Nach außen hin schmückt man sich mit uns und will glänzen, aber das ist alles sehr auf wackligen Füßen.
Mhm.
Aber das weißt du ja sicher auch als Journalistin.
Ja, ja. Also mein Abschiedsgespräch beim Sender Freies Berlin, später RBB, dauerte 10 Sekunden.
So, schlimm, also, oder?
Ja. Da wurde nur mitgeteilt, das war's.
Und so kam uns das auch vor, wie 10 Sekunden nach 18 beziehungsweise 28 Jahren, mein Kollege, dass wir bei diesem letzten Gespräch, was wir vorher nicht wussten, dass es das ist, auch schon die Endfassung der Drehbücher in die Hand kriegt, Kontakten und nach 4 Wochen auf der Straße standen. Das tut man nicht.
Ich höre ein Engagement raus. Das hört man auch, wenn man mit Leuten sich über dich unterhält und sagt, oh, da ist ein Kämpfer und der setzt sich ein und so. Zum Beispiel habe ich gelesen, was ich nicht wusste, dass du im Bundesverband Schauspiel bist und bei der Deutschen Filmakademie und dich außerdem als ehrenamtlicher Botschafter der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland in Nordhausen, in meiner thüringischen Heimat, engagierst. Und dass es darum geht, mehr Akzeptanz und Anerkennung für, das ist jetzt ein anderes Paar Schuhe, für LGBT-Menschen in der Schauspielbranche, dass das mehr Beachtung findet. Das ist sozusagen ja wahrscheinlich auch ein Ergebnis unter anderem dessen, was du gerade eben beschrieben hast, oder?
Engagiert habe ich mich schon immer. Ich habe auch damals für Plan International zum Beispiel 16 Kindern weltweit die Ausbildung, Schulbildung ermöglicht. Naja, und in Nordhausen das Hospiz, also Kinder leiden sehen, geht auch nicht. Also ich habe viel Geld gespendet. Ich glaube, ich war mal auch in so einem Tatort-Quiz mit dabei, wo ein paar Kommissare aus den Sokos und so weiter oder eben von der Alte gegen ein paar Tatort-Kommissare gespielt haben. Da hatte ich gewonnen und hatte dann irgendwie 4.500 Euro. Sowas spende ich dann.
Ja.
Was ich nicht kann, ist zum Beispiel hinfahren und kranken Kindern, meinetwegen mein Kinderbuch, der nix irgendwie vorzulesen oder andere sagen.
Das nimmt dich zu sehr mit?
Ja, ich krieg's emotional nicht gebacken. Ich kann's einfach nicht. Der Chef vom ganzen Stefan Masch, der weiß das auch. Also der hat mir, als das neue Heim eingeweiht wurde, hat er mich vorher mal durch die Räume geführt und wir haben nämlich 4,8 Millionen Euro dafür gesammelt gehabt. Und wenn das dann eröffnet ist und da sind 12, 14 Familien, also Kinder, ich krieg kein Wort raus. Ich heul darum, ich bringe der Sache nichts.
Ja, und verstehe. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du ein Kinderbuch geschrieben hast?
Auf Mauritius weiß ich das noch. Das war ein Kind, was mich dazu inspiriert hat, weil ich lag mit meinem Mann auf der Liege in der Sonne und vor uns spielte ein Mädchen in den Wellen im Wasser und spielte mit Ariel, der Meerjungfrau. Und irgendwie mein Kopf war ja dann eh, wenn man so im Urlaub ist, irgendwie auf Wassertemperatur. Ich sage, sag mal, Schatz, gibt's eigentlich mehr junge Männer? So, also man hat immer nur die Meerjungfrau. Weiß ich nicht. Und so. Ich sage, ja, nicht eine Nixe, halt der Nix. Und dann kam mir die Idee, man könnte doch mal so ein relativ geschlechtsloses Wesen eigentlich, aber auch mal die männliche Richtung zum Leben erwecken. Und so ist mir diese Geschichte eingefallen. Mhm. Also ganz, und das Kind dadurch, dass das halt da spielte, lieferte das meinem Unterbewusstsein gleich das Kinderbuch mit sozusagen. Und dann habe ich losgeschrieben und ja, und dann dieses Buch daraus entwickelt.
Und das passt ja auch, weil man weiß von dir, dass du schwul bist. Du gehst damit ganz offen um. Ich kenne dich ja auch seit Coming Out, seit dem Film 89, noch in der DDR gedreht. Na. Und am 9. November Filmpremiere gehabt.
Ja, das war verrückt.
Ich weiß es deswegen so genau, weil ich mit Matthias Freihof, der ja auch die Hauptrolle spielt, am selben Abend auf der Bühne im Palast der Republik stand, im großen Saal und moderiert habe. Er hat gesungen, das war so eine Crossover-Veranstaltung. Orchester und Pop- und Rock-Künstler, genau. Das war Ironie der Geschichte. Es saßen 3000 Musikmanager aus dem Westen im Saal, weil im West-Berlin war eine große Konferenz und die hatten den Saal mehr oder weniger gebucht für den Abend. Es waren auch andere da, aber vorwiegend. Und Matthias musste ganz schnell weg zur Filmpräsentation. Premiere, ins Kino International. Und dadurch weiß ich, dass das am 9. November 89 war. Und spätestens da war ja auch klar, dass du sozusagen, darf man sagen, auf dem anderen Ufer bist? Oder ist das in deinen Ohren eher eine komische Formulierung?
Ich hab da überhaupt nicht.
Gibt da hier in Berlin sogar eine Kneipe, die
alles,
so heißt?
Ne? Alles zu, was positiv gemeint ist.
Ist es.
Ich bin vielleicht sogar der falsche Ansprechpartner für sowas, weil ich von Geburt an offen schwul lebe sozusagen. Also ich hatte
mit Chums geboren, ja, habe ich mal gelesen.
Genau. Das ist ich hatte nicht mal ein Coming Out oder so. Also ich wusste das immer.
Ja?
Ich hatte mit meinen Eltern keine Probleme, mit meinen Freunden keine Probleme, mit meinen Nichtschwulen meine ich. Ich habe kein Geheimnis draus gemacht. Die wussten halt immer alle, dass ich schwul bin. Ich stelle mich nicht vor, hallo, Sanusi Bliss, bin schwul oder sowas. Ich denke ja immer, umso normaler ich damit umgegangen bin, das ist meine Erfahrung, umso normaler ist meine Welt drumherum damit umgegangen. Mhm. Ob auf dem Theater oder beim Film oder gut, bei der Alte, ich habe immer gesagt, wir sind eierlose Kommissare. Wir hatten ja weder Frau noch Kind noch Mann noch irgendwas. Also es ging ja immer nur um den Fall. Also,
ja, da damals noch.
Damals,
heute ist das ja anders. Das heute werden ja ganz viel die Geschichten.
Ja.
Jetzt nicht beim Alten, weiß ich nicht, aber so insgesamt werden ja ganz viele familiäre Dinge reingebaut.
Genau,
so in Krimis.
Und der Kommissar muss die Tochter haben, die ja allein, und der muss diese oder jene Krankheit oder diese oder jene versteckte, also das ganze Private fiel ja bei der Alte weg. Ob es noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich dann auch 10 Jahre jetzt nicht, ich habe einfach nicht mehr geguckt.
Verstehe ich. Also das mit den Pumps fand ich witzig, als ich über dich gelesen habe. Also ich bin quasi mit Pumps an den Füßen geboren worden, so ungefähr hast du mal gesagt. Und ich meine, Per, du hast natürlich noch die andere Besonderheit, nämlich die andere Hautfarbe. Also ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem als Kind gar nicht so unproblematisch war. Du sagst zwar in allen Interviews, du hattest niemals Probleme damit.
No.
Hast du da einfach nur Glück gehabt oder war das bei uns im Osten so, dass man damit in Anführungszeichen eben keine Probleme hatte, so wie man heute natürlich sofort ein Problem hat, wenn man eine andere Hautfarbe hat und noch schwul ist? Wir sagen mal nur das Stichwort Stadtbild, ganz genau.
Ja, das lag tatsächlich an meiner ziemlich starken Mutter. Also die hat irgendwie alles von mir ferngehalten, was fernzuhalten war. Das habe ich dann später auch erst erfahren. Dann,
also es gab schon irgendwas, also irgendwelche...
Ja, natürlich. Ich bin ja nicht umsonst in Berlin auf die Welt gekommen, weil meine Mutter aus der Kleinstadt Mittweida in Sachsen geflüchtet ist für meine Geburt, weil sie in der Stadt bespuckt wurde zum Beispiel, also weil sie ein uneheliches Kind auch noch von einem Schwarzen kriegt. Also selbst ihre eigene Mutter, also meine Oma, hat sie ja ausgeschmissen. Und meine Mutter ist deswegen auf Anraten einer Ärztin, die übrigens schwarz war, auch das gab es schon, liebe Charité-Macher im Fernsehen, es war nichts Neues, weil wir immer vergessen werden in sämtlichen Serien oder sonst wie, auch in der DDR, wenn ich diese ganzen Filme über den Osten sehe, wir kommen nicht vor. Es gab uns zu Tausenden. Ja, also schwarze Menschen sind nicht sichtbar.
Da war also doch was. Guck mal, schon vor deiner Geburt.
Ja, aber das habe ich ja nicht gemerkt.
Das hast du nicht gemerkt.
Also,
nee, das ist klar. Vor der Geburt nicht so sehr, aber...
Und dann meine Mutter war eben Schwimmmeisterin und hat sich im Sommer immer in der Ostsee, weil Lehrer hatten ja auch 8 Wochenferien so und sie hat sich dann eben Geld verdient und die konnte halt dadurch, dass ich dann so einen Niedlichkeitsfaktor hatte.
Die kleine Püppi.
So, genau.
Hab ich gelesen.
Deswegen mag ich das bis heute nicht mehr, wenn mir jemand über den Kopf streicht. Wo eine Menschtraube war, wusste sie, da in der Mitte bin ich.
Mhm.
Ja, und das war ein bisschen wie so ein seltenes Hündchen, so ein Chihuahua. Dann später sind wir ja hier nach Berlin und alles drum und dran. Ich habe weiße Geschwister. Vielleicht lag es daran, dass meine Mutter Lehrerin war und dass man deswegen gedacht hat, wenn man mir irgendwas tut, kriegt man schlechte Noten oder so. Aber ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich immer ein offenes Wesen gehabt. Mhm. Also ich sehe ja meine Farbe nicht selbst, wenn ich in den Spiegel gucke, oh Gott, du bist ja schwarz oder sowas. Also es spielte für mich keine Rolle. Ich gehe auch heute noch offen auf Menschen zu. Gut, inzwischen appelliere ich natürlich an den gesunden Menschenverstand.
Ja.
Ich habe nur ein paar Pigmente mehr.
Ja.
Mehr ist nicht.
Nebenbei bemerkt, also, wir schaffen sie uns ja gern ran, wir Weißhäutigen, wenn wir uns im Sommer heute, wie wir wissen, ungesunderweise in die Sonne legen. Also
oder im Winter ins Solarium.
Oder im Winter ins Solarium, was ja noch verrückter ist. Also nein, also ich verstehe es mein ganzes Leben lang nicht. Ich bin ja auch Ossi, bin da ganz anders aufgewachsen.
Aber Michael Jackson hat in Black or White, in diesem Song singt er ja auch, I'm not gonna spend my life being a color. Ich definiere mich nicht über die Hautfarbe, das ist kein Charakter.
Aber er hat sich immer weißer machen lassen.
Das macht ja nichts. Das
verrückt, oder?
Hat sich aber trotzdem für Schwarze eingesetzt.
Ja, das stimmt.
Wir sind jetzt auch alle nicht Michael Jackson und seit unserem 5. Lebensjahr im Rampenlicht gewesen.
Das ist wohl wahr. Das ist nicht ganz ohne. Mein Lieber, du bist ja jetzt schon so viele Jahre Schauspieler und du inszenierst auch, hast du ja gerade eben schon auch im Zusammenhang mit dem erwähnten Stück Miss Daisy und ihr Chauffeur gesagt. Du schreibst, du leihst deine Stimme allen möglichen Menschen.
Ich war letztens der Papst. bin aber hauptsächlich dann bei Hörbüchern oder Hörspielen unterwegs. So. Ich habe neulich beim WDR zum Beispiel in Köln vom Winde verweht in dem Hörspiel mitgemacht. Ich habe hier eingelesen die Bücher, also drei der Bücher von Abdul Razak Gurnah. Das ist der letzte Literaturnobelpreisträger. Vor 3 Jahren danach waren es Literaturnobelpreisträgerinnen, soweit ich mich erinnere. Und so weiter und so weiter. Also man kann meine Stimme schon hören, wenn man einfach nur mal Hörbuch und Sanussi Bliss eingibt bei Google.
Und diese Stimme, mein Lieber, ist da dran gearbeitet worden oder war die immer so da?
Nee, ich habe auch keinen Stimmbruch gehabt. Immer es wurde schon einfach so. Immer tiefer, ja.
Ich habe jetzt nie so gesprochen.
Na gut, ja.
Obwohl ich habe auch schon, das Häschen gesprochen für Reinhard Jacomi, der Wolkenstein. Da war ich das Häschen immer nicht und habe ganz doll Angst gehabt, dass mir irgendwas passiert.
Also das geht auch, aber die tiefe Stimme ist da. Also ich habe früher so gesprochen. Wirklich. Ich komme ja aus Affen.
Nee, komm.
Doch, ja. Wirklich. Und ich habe durch Stimmbildung eben eine andere Stimme bekommen. Aber ja, du bist Naturtalent.
Ja, aber die habe ich ja auch genossen. Also ja. In der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch kriegt man natürlich das volle Paket verpasst. Aber von der Anlage her war die immer so. Da kann ich nichts dafür.
Bevor wir gleich zu unserem nächsten großen Thema kommen, den Tod, will ich dich nochmal was zum Dschungelcamp fragen.
Oh.
Ich habe gesagt meiner Schwester, die in Erfurt lebt, du, ich treffe mich demnächst mit Pierre Sanussi Bliss. Und er sagte, kenne ich nicht. Ich sage, doch, kennst du. Dann habe ich ein Foto gezeigt. Ach so, der aus dem Dschungelcamp. So sympathisch, hat sie gesagt. So sympathisch. Also du warst offenbar der Sympathikus, oder? Also ich habe auch sogar gelesen.
Eigentlich nicht, aber das war ja
du bist offenbar Leuten so sympathisch rübergekommen.
Dass ich vielleicht nicht so windschnittig daherkam.
Ich habe es nicht gesehen, ich gestehe es.
Ich habe es mir auch nicht hinterher angeguckt.
Aber sag mal, das muss man ja wollen, ne?
Ja, man muss dazu wissen, ich bin 10 Jahre lang gefragt worden. Und ganz ehrlich, stieg in der Zeit, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, meine Gage auch in eine Höhe, wo ich dachte, also jetzt mal 14 Tage auf der Erde schlafen oder was auch immer, kann man dafür gerne mal machen. Dann dachte ich, okay, du bist über die 60. Guck einfach mal, ob du alles auch einem anderen Publikum gegenüber mal loswerden kannst, was du so auf dem Herzen hast. Sag mir einen schwarzen, älteren Schauspieler oder eine Schauspielerin. Gibt es nicht. Es nicht, ja, außer, das ist so armselig für dieses Land, das glaubst du nicht. In Film, in Fernsehen, wir kommen nicht vor. Mhm. Es gibt keinen Denzel Washington, keinen Morgan Freeman, keinen Forrest Whitaker und hier ist eine ganze Bevölkerungsgruppe nicht sichtbar. Also von den Schwarzen an sich abgesehen, aber Ältere gibt's überhaupt nicht und das für so ein Land in Mitteleuropa, was sich dann immer alles Mögliche auf die Fahnen schreibt. Ich bin Ossi, wir kommen wieder vor in irgendwelchen Filmen, die über den Osten von Sonnenallee oder ich war auch bei der NVA, warum nicht? Bin Mensch, bin ja nicht behindert, sondern nur schwarz. Also es gibt uns nicht und das da mal loswerden zu können, so ein paar Botschaften drumherum, das fand ich großartig, zumal RTL das auch alles gesendet hat. Und ich will jetzt nicht für die Privatsender irgendwie übermäßig Lob verteilen, aber Maren Kräumann hat zum Beispiel recht, die hat sich letztens bei den Privaten auch bedankt und hat gesagt, das sind eigentlich die einzigen, diese Reality-Shows einfach mal den Durchschnitt der Bevölkerung zeigen. Von schwul über schwarz, über dämlich, über hochintelligent oder so. Sehen wir sonst nicht. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, die eigentlich einen Auftrag haben und für die ich auch meine Gebühren bezahle, obwohl ich in ihnen nicht stattfinde. Ich meine, ich bin auch in der Filmakademie als Mitglied seit 15 Jahren. Ich habe mit kaum einem Regisseur da gedreht. Sie kommen nicht auf einen, den Volker mit mir zu besetzen oder den Olaf oder sonst wie, wenn es nicht explizit dahinter steht, wenn die Hautfarbe nicht Thema oder Problem des Ganzen ist, werden wir nicht als normale Menschen in Betracht gezogen, auch verrückt. In den Castern nicht. Ja. Aber das Publikum, dem kann man keine Vorwürfe machen. Die sind dran gewöhnt, sie sehen bei Netflix nichts anderes. Ob das dänische, ob das englische, ob das amerikanische Serien sind, die sind so gemischt. Und da kommt man vor. Ja, gibt's in Deutschland nicht. Wir schaffen es, eine Serie zu machen, die Dark heißt, ohne dass überhaupt jemand der Darker es mitspielt.
Es scheint da doch noch eine große Mauer in unseren Köpfen zu sein.
Ja, aber nur in deutschen Köpfen. Also das wundert mich, weil Sie gucken ja auch andere Filme und sehen, was auf der Welt los ist. Ich sage ja, ich wäre immer gerne mal Traumschiffkapitän gewesen.
Mhm. Können aber noch kommen.
Ja, aber eine völlig weiße Crew in weißen Klamotten.
Ja.
Und da sind dann halt Schwarze immer mal, wenn die bunt behütete weiße Darstellerin das Schiff verlässt und er darf ihr dann die Tür vom Taxi aufhalten
wenn
oder
sie
so.
Wenn sie irgendwo in Afrika sind.
Heile Welt. Sagt man mir dann immer, ja, ist so heil, wo ich denke, na, ist denn die Welt mit mir nicht heil? Also wo ist denn da ein Gegensatz, wenn man jemanden mit einer Hautfarbe oder einem asiatischen Darsteller oder so hat? Geht der Film dann kaputt oder irgendwelche 50er-Jahre-Bilder, die wir so im Kopf haben?
Völlig das beknackt, ist schon seltsam, um es mal so deutlich zu sagen. Lieber Pierre, 1962er Jahrgang, du hast es selber schon betont, über 60. Das heißt ja heutzutage noch gar nichts. Also man kann ja locker 90 werden oder noch mehr. Meine Eltern sind Mitte 90 geworden, Kriegsgeneration.
60 ist das neue 37.
Sowas ungefähr. Das heißt, Frage, denkst du trotzdem schon über den Tod nach? Ist das Thema in irgendeiner Weise für dich?
Schon. Ich habe bis vor 3 Jahren meine Mutter gepflegt, 2,5 Jahre lang in den Tod gepflegt. Ich weiß, wie sich's anhört, aber das war dann unabwendbar. Sie hatte Krebs und das war auch noch so ein Blöder, der ihr, also Tumore, die ihr die Rippen gebrochen haben und also was aber schon alles nicht mehr reparabel war. Und da habe ich natürlich auch
hast du es hautnah erlebt, sozusagen? Das
hautnah erlebt.
Ja.
Ich habe ihr dann einen Hospizplatz verschafft hier in Pankow und da natürlich täglich die Besucher, aber da kriegt man ja auch die anderen, die da liegen, mit, zumal die meisten halten die Türen offen oder es liegt ja nicht jeder im Bett, sondern dann läuft auch so noch durch die Gegend. Ja, das war dann schon mit dem Tod beschäftigen auf alle Fälle. Ja.
Und für dich selber? Kommt da manchmal so eine Idee, dass man sagt, okay, es wird irgendwann vorbei sein?
Das durchaus. Ich bin jetzt kein Hypochonder oder so, dass ich bei jedem Zipperlein denke, jetzt war's das schon. Aber ich halte es mal mit auch so Karl Lagerfeld, der irgendwann gefragt wurde nach dem Tod und ob er schon vorgesorgt und wo er sagt, ist mir doch okay, da bin ich weg. Ich bin dann weg.
Ja.
Da habe ich jetzt noch gar nicht und so. Aber das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Ich glaube, er hatte ja alles seiner Katze vermacht. Die habe ich jetzt nicht. Ich habe auch nicht so viel zu vermachen. Ich hoffe, es reicht bis zum Ende durch dann. Aber ich brauche keine Stelle, in der man um mich trauert, also ein Grab oder sowas. Das möchte ich alles nicht. Also das war bei meiner Mutter ähnlich. Sie liegt in einem Friedwald. Ich wüsste nicht mehr die Stelle. Sie hat eine Bio-Urne, die sich jetzt nach 3 Jahren sicher aufgelöst hat und in das Gras, in den nächstgelegenen Baum, in was weiß ich, übergegangen ist.
Das wollte sie so.
Das wollte sie so. Ich finde das auch in Ordnung. Also sowas Ähnliches hätte ich auch. Ich habe noch den Vorteil, dass ich per 169 Folgen der Alte oder Kinofilm wie Keiner liebt mich oder sonst wie noch ein bisschen weiterlebe und nicht ganz aus dem Gedächtnis verschwinde oder dank Hörbüchern oder so weiter.
Oder hast du ja auch einen eigenen Film oder sogar 2 gemacht, ne?
Ja, genau. Zurück auf Los, der damals auf der Berlinale Premiere hatte.
Ja.
Der läuft immer noch, also bei über 70 Festivals. Der wurde letztes Jahr erst beim Goethe-Institut in Washington gezeigt, mal wieder. Wenn man nicht nur Theaterschauspieler ist, wo das natürlich nach der Vorstellung alles wieder vergessen ist, dann bleibt man ja auch so ein bisschen noch in Erinnerung. Aber auch deswegen bin ich nicht auf dieser Welt, um hier einen Fußtapsen zu hinterlassen. Aber es beruhigt irgendwo, dass man nicht ganz schnell so weg ist, sagen wir mal so. Ich hinterlasse ja keine Kinder, insofern sind das meine Kinder.
Sind das deine Kinder, kann man so sagen. Und sag mal, wenn es dann doch mal anders wäre als heute, du bist ein stattlicher, gesund aussehender Mann.
Du wüsstest. Ich habe gerade für dieses Interview noch so ein bisschen.
Verstehe, herrichten lassen.
Du solltest schneller reden, wer weiß, ob wir das Ende noch schaffen.
Aber stell dir mal vor, es kann ja morgen anders sein.
Ja.
Ja? Und du weißt, dass ich jemand bin, der auch über den selbstbestimmten Tod nachdenkt.
Ja.
Also ich bin jemand, der sagt, bis zur letzten Sekunde alles auskosten und zwar bis zu der letzten Sekunde, da ich noch alles im Leben machen kann. Also alles, was mir wichtig ist. Mhm. Also ich muss jetzt nicht Hochleistungen oder bringen, klar, körperlicher aber, Natur oder sonst wohin, den Mount Everest besteigen oder so.
Ist es auch nicht.
Und wenn es dann so wäre, dass es nur noch Atmen ist, dann sage ich mir, okay, ich lebe selbstbestimmt, weitestgehend, so wie das in einer Gesellschaft, wo man auch aufeinander Rücksicht nimmt und so sich gehört. Und dann will ich auch selbstbestimmt sterben. Wäre das für dich auch eine Idee?
Ja, absolut. Also ich habe erstmal eine Patientenverfügung, wo auch drin steht, also man muss jetzt nicht mich...
Keine lebensverlängernden nicht, genau, Maßnahmen, glaube ich, heißt
das. Hier, auf alle Fälle dann immer alles noch probieren oder sowas. Jetzt habe ich momentan niemanden, der die Maschinen abschalten lässt oder so, aber das wäre dann schon ganz gut, wenn das respektiert würde. Mhm. Also wenn es dann tatsächlich nicht mehr lebenswert wäre in meinem Sinne, dann sollte man auch damit aufhören. Und dieses selbstbestimmte Sterben, also wie es jetzt die Kessler-Zwillinge zum Beispiel, mit denen ich mal essen war, übrigens gemacht haben, das finde ich schon klasse.
Ja,
also,
ich auch.
Wo ich sage, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das erlaubt ist in Deutschland schon. Fünf Jahre oder so.
Es ist einige Zeit schon erlaubt, weil wenn du eben einen Arzt hast, der dich da begleitet. Und zum Beispiel über die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, dann kannst du da einen Arzt vermittelt bekommen und so weiter. Also du musst gar nicht ins Ausland fahren, was viele noch denken. Aber es wartet immer noch im Bundestag das den Ärzten es erleichternde Gesetz. Also da wird ja dran gearbeitet an der Nummer. Auf alle Fälle kann man das unter bestimmten Umständen machen.
Ja, ich würde es dann auch tun, muss ich sagen. Also so ein Einsehen, glaube ich, dann auch im eigenen Kopf. Die Chemie verändert sich, unser Denken verändert sich. Das merken wir ja auch beim Älterwerden, dass man einigen Sachen gelassener gegenübersteht oder sagt, mute ich mir das zu? Brauche ich das noch? Wem beweise ich hier noch was? Braucht mich noch wer? Ist ja auch eine Frage, ja. Ist es zu Ende gelebt, muss ich mir das jetzt zumuten, noch sämtliche Krankheiten, die man noch kriegt und da noch die künstlichen Knie und da noch das künstliche Hüftgelenk und so. Es muss ja nicht alles gemacht werden, was machbar ist.
Wobei ich muss ja sagen, ich hab's schon.
Ja, und nein, das
und das finde ist, das Leben trotzdem lebenswert.
Ja gut, das, ich meine, wenn man jetzt eine nicht mehr funktionierende Hüfte dann hat, ist es jetzt auch nicht gleich ein Todesurteil, so meine ich das nicht. Nee. Aber wenn es sich häuft, man kommt nicht mehr auf die Beine. Ich müsste hier umziehen oder ich würde nur in der Wohnung bleiben oder gewisse Abhängigkeiten, die man dann nicht will. Und tatsächlich gibt es keinen Ausweg mehr. Ich werde nicht mehr gesund. Ich werde das nicht.
Genau.
Nur entwickelt sich ja die Medizin auch immer schneller.
Ja gut, aber ob die das Leben noch lebenswert macht.
Das ist
kann
es.
Leben immer mehr erhalten, aber ist es noch lebenswert?
Genau, kriege ich das gebacken. Wozu muss ich 107 werden, wenn die letzten 20 Jahre davon eine Qual waren? Mhm. Ja, oder ich nur noch irgendwo in der Gegend rumliege.
Aber die Entscheidung ist natürlich schwer, ne? Vor allem, wenn es dann irgendwann in einem hohen Alter vielleicht auch geistig nicht mehr so ist, dann ist es natürlich die Frage, ob man es noch treffen kann. Genau genommen müssten wir die jetzt treffen, die Entscheidung. Bei vollem Bewusstsein.
Bei vollem Bewusstsein, das ist das, was ich mit der Patientenverfügung meine. Aber ich muss dir sagen, dass ich jetzt Vorkehrungen treffe für selbstbestimmtes Sterben, mich schon irgendwo anmelde und mich beraten lasse oder was auch immer möglich wäre, da sträubt sich's dann doch ein bisschen in mir. Ich weiß nicht, da wird man ja sicher geprüft auf seine Zurechnungsfähigkeit und wenn die gegeben ist.
Wobei ich muss dir sagen, das möchte ich nicht über mich ergehen lassen. Ich möchte es wirklich selber bestimmen. Warum soll ein anderer Mensch entscheiden, ob ich mein Leben noch lebenswert finde? Also da bin ich ein Stück weiter, muss ich dir sagen, als so bisher die Gesetzgebung. Ne?
Ich meine, ich kann hier in Deutschland Auto fahren, bis ich tot am Lenkrad zusammenbreche. Ja, aber sie wollen mir ins Leben reinreden, wenn es um meine eigenen Sachen geht. Da stimmt die Waagschale nicht ganz. Ich glaube, es ist ein weites Feld. Es gibt dafür dann aber auch speziell ausgebildete Menschen. Der Hausarzt sagt ja nicht, ja, Herr Blüster, machen wir mal Schluss jetzt oder sowas, wenn Sie das wollen. Das ist ja ein Prozess, den man da durchmacht. Wenn man die Entscheidung gefällt hat, kann man sie auch ja jedes Mal immer noch zurücknehmen. Selbst wenn man mal einen lichten Moment hat.
Also du willst dir das doch noch ein bisschen offen halten, habe ich das Gefühl.
Nee, wenn ich das jetzt für mich entscheide, wo ich sage, ich finde selbstbestimmtes Sterben super, was ja so ist.
Mhm.
Ich weiß doch nicht, wie ich in 20 Jahren denke oder wie ich in 10 Jahren denke. Ich finde das gut, dass man es machen kann. Wenn ich sterben will, es gibt tausend andere Möglichkeiten auch. Also ich meine, wie viele Leute nehmen sich im Jahr das Leben? Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern es geht bei Jugendlichen los, bei Internetmobbing, sonst was.
Also, oh, ich verstehe, dass man dagegen was versucht zu tun. Also bei jungen Leuten.
Ja.
Aber eben bei Leuten unseres Alters oder eben noch älter als wir.
Ja.
Also da, finde ich, sollte die Entscheidung bei mir liegen.
Ja, schon. Aber es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, okay, vielleicht verbessern sich dann auch, wenn wir mal so weit sind. Ich sag mal, Antidepressions. Manche finden ja aus ihrer Midlife-Crisis nicht mehr raus.
Bist du noch drin?
Ich bin durch. Also
ich schon lange.
Das hatte ich.
Ich hatte, glaube ich, gar keine. Hattest du eine Midlife-Crisis?
Ja, so vor 10 Jahren. Das hat's ausgelöst mit dem Rausschmiss bei der Alte.
Ja.
Das lief so nebenher. Wenn du gesagt kriegst, das war ja eine der Begründungen, du bist zu alt für der Alte. Ich meine, ich war 52. Ja, also man kann nur mit dem Kopf schütteln und fängt dann an sich zu zweifeln. Aber es nagt natürlich an einem. Zumal, wenn so von heute auf morgen, du stehst plötzlich da. Und ich meine, hätte man uns noch ein Jahr Zeit gegeben und gesagt, okay, passt auf, das nächste Jahr, die nächsten 10 Folgen noch.
Ja.
Das wäre super gewesen in dem Sinne, dass man sich mit dem Gedanken beschäftigt. Man muss es nicht verstehen, aber von heute auf morgen plötzlich, weil man zu alt für der Alte ist, ein Kommissar von der Mordkommission, ein echter, hat mir dann geschrieben und hat gesagt, Sie sind genau in dem richtigen Alter. Wenn man als Hauptkommissar, so wie Sie im Film unterwegs ist, ist man älter als 50. Also der Durchschnitt sind 52 Jahre. Genauso, wo ich rausfliege.
Ja.
Und gut, jetzt interessiert das ja nicht das ZDF, ob das stimmt oder nicht. Die machen sich da den Kopf. Jedenfalls wurde der alte schwarze Mann durch eine junge weiße Frau ersetzt. Schade. Aber da war ein kurzes Loch, wo ich dann dachte, ja, wohin jetzt und wie? Ja, aber ich habe dann gleich angefangen, Theater zu spielen und dann ging das alles wieder. Aber das hat bestimmt ein Jahr gedauert, wo man dann anfängt, an sich zu zweifeln. Aber mit Tod und Teufel hatte es noch nichts zu tun. Mit Tod und Gott allerdings auch nicht.
Schwarz hören.